Wie kommt man auf so eine verrückte Idee, mit 3 Lamas nach Rom zu wandern und das auch noch über die Alpen? Rechtsanwalt Thomas Mohr, der hat das gemacht mit 2 Freunden zusammen und er erzählt uns, wie aus einer Wanderung eine Pilgertour wurde. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Wie sind Sie auf diese verrückte Idee gekommen? In Südtirol sind Sie gestartet, dann einmal über die Alpen bis nach Rom. Ist ja nicht gerade ein Spaziergang.
Das ist kein Spaziergang tatsächlich. Das war irgendwie eine Fügung, muss ich sagen. Ich bin da eher zufällig dazu gekommen, als 2 Freunde von mir am Kaserhof, am Ritten, das ist eben in Südtirol, das Hochplateau nördlich von Bozen. Und dort saßen eben 2 meiner Freunde, einer davon Inhaber eines der größten Lama-Zuchthöfe in Europa. Und die saßen über Karten und erzählten sich, was sie gerade sich vorstellen zu machen oder zu unternehmen. Sie hatten eine Pilgerreise vor, die von Oberbozen nach Rom über 1077 Kilometer führen sollte, über den alten Pilgerweg, der schon im 12. Jahrhundert erstmalig begangen wurde, die Via Romea Germanica, erstmals dokumentiert von Albert von Stade, einem Benediktinermönch, der sich 1236 von Stade, westlich, nordwestlich von Hamburg, eben aufgemacht hat nach Rom zum Papst. Und dieser Weg ist jetzt in der Neuzeit wieder aufgenommen worden und diesen wollten die beiden gehen und wollten Lamas mitnehmen.
Aber man muss dazu sagen, Ihre Freunde, die sind Weitwanderer und Sie sind es nicht.
Genau. Ich hatte mehrere Probleme. Ich hatte kurz zuvor eine Krebsdiagnose und hatte irgendwie 2 Operationen und 2 Bestrahlungseinheiten hinter mir. Ich war also auch körperlich relativ angeschlagen, auch leider übergewichtig. Und die beiden, als ich mit denen dort saß, sagten, komm doch auch mit, das ist doch auch mal was für dich, ausbrechen aus dem Alltag, sich mal die Gedanken neu zu ordnen und einfach vielleicht auch ein Abenteuer einfach mitzumachen.
Das ist natürlich auch was völlig anderes, als Rechtsanwalt von Termin zu hechten, plötzlich in der Natur mit Tieren, dann aber körperlich geschwächt auf so eine Hammertour. Gab es denn da dann den Punkt, an dem Sie gesagt haben, Schluss aus, ich will zurück, ich habe mir zu viel vorgenommen?
Ja, das gab es sicher auch, vor allen Dingen in den ersten Tagen. Sie müssen sich vorstellen, wir sind am 20. Februar losgelaufen und dachten, wir laufen jetzt mal schön in den italienischen Frühling hinein. Das war auch in den ersten Tagen so. Da war das Wetter einigermaßen gut. Aber ich hatte natürlich, die Etappen sind 20 bis 30 Kilometer pro Tag lang und ich war das nicht gewohnt und ich musste natürlich die ersten Tage erst mich üben und es fiel mir sehr, sehr schwer. Und als dann in der zweiten Woche noch Schwierigkeiten mit dem Wetter dazu kamen, wir gingen durchs Val Sugana in den Alpen und hatten minus 14 Grad und 2 Tage Schneefall. Da hatte ich dann schon so die Vorstellung, was tust du dir hier eigentlich an? Du könntest dir es einfach leicht machen, geh wieder zurück nach Hause.
Wie sind denn die Freunde damit umgegangen? Das finde ich ganz spannend, weil wenn die weite Wanderung gewohnt sind und eher mit solchen Strapazen sowieso schon Erfahrung hatten, konnten die gut Rücksicht nehmen und sie weitertragen? Oder waren es eher die Tiere oder die Lamas, die sie weitergetrieben haben?
Ja, beides war der Fall. Die beiden hatten natürlich sehr viel Verständnis für mich. Und man muss auch wissen, Lamas haben eine langsame, aber sehr konstante Gangart. Und das ist mir auch sehr entgegengekommen, dass es jetzt nicht ganz so schnell gelaufen wurde. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer wichtig, wenn man mit Tieren unterwegs ist, kann man sich selber keine großen Launen leisten, sondern man muss auf die Tiere, man hat Verantwortung für die Tiere und die Gemeinschaft. Und das hat mich natürlich letztlich weitergetrieben, hier nicht im Weg zu sein, hier nicht ein Problem zu sein für die 5 anderen sozusagen.
Aber Sie konnten vermutlich nicht den Plan einhalten. Ich weiß nicht, wie Sie mit den Lamas oder wo Sie mit den Lamas übernachten konnten, ob das alles fix geplant war. Da steht man ja auch unter einem gewissen Druck, dann irgendwo ankommen zu müssen.
Das ist richtig. Wir hatten nicht geplant, abends die Unterkünfte. Wir haben gemerkt, dass wir wahnsinnige Schwierigkeiten bekommen, wenn wir anrufen in der Unterkunft am Morgen und sagen, wir kommen heute Abend, habt ihr denn Platz für uns drei? Und dann haben wir noch drei Lamas. Damit haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, weil jeder abgewiegelt hat, als wir sagten, wir hätten drei Lamas dabei. Deswegen haben wir uns dann nach zwei, drei Tagen schon darauf verlegt, einfach dort in der Unterkunft anzukommen und zu sehen, ob wir für die Lama dort auch was bekommen, was einzig leicht ist, weil Lamas wenig anspruchsvolle Tiere sind, brauchen nur eine Weide und eine Umzäunung, vielleicht mal einen Unterstand und das war es schon. Also wir sind sehr viel leichter durchgekommen, wenn wir einfach dort angekommen sind. Und die Tiere haben natürlich überall Sympathien ausgelöst und Italiener sind wahnsinnig tierlieb und keiner hat uns die Übernachtung dann abschlagen wollen, als wir erstmal mit den Tieren vor Ort waren.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Alpaka und einem Lama? Das habe ich mich öfter schon mal gefragt. Beide schauen so ähnlich lustig aus. Wahrscheinlich kommen sie nur aus unterschiedlichen Gegenden. Herr Mohr, was ist der Unterschied zwischen den beiden Tieren?
Zwischen Lamas und Alpakas gibt es folgenden Unterschied. Also die Lamas sind größer, schwerer. Äußerlich sieht man es, sie haben Bananenohren, während Alpakas haben Spitzohren. Und Lamas haben so eine Risthöhe von 1,20 bis 1,50. Lamas, Alpakas, wie gesagt, sind kleiner. Und sie stammen aber beide offensichtlich vom wild lebenden Guanaco ab.
Und haben ein ähnlich ruhiges Gemüt. Sie waren also mit den Bananenohren unterwegs. Die Wanderung, die war von Ihren Mitstreitern zwar so als Pilgerreise angelegt, Sie selber waren aber gar nicht so wirklich auf eine Pilgertour vorbereitet. Innerlich gab es bei Ihnen einen Moment, wo das zur Pilgerreise wurde?
Ja, zunächst war ich mal vorwiegend damit beschäftigt, mit meiner Form einfach physisch den Weg irgendwie zu schaffen. Und erst sehr viel später mit einer Begegnung mit einer Frau im Val Sugana hat diese mich sozusagen auf mein Problem hingewiesen. Sie hat mir erzählt, dass sie einen Mann hätte, der krebskrank sei und unrettbar momentan. Und wir mögen doch für sie beten und beim Papst einen Gruß anbringen. Das hat mich sehr mitgenommen, weil das hat mich mit einer doppelten Wucht getroffen. Ich war noch nicht vorbereitet, mir selber Gedanken über meine Situation zu machen. Daher war ich nicht vorbereitet auf sowas. Das hat sich dann aber geändert. Seit diesem Moment ist dieses Lama-Trekking für mich eigentlich zur Pilgerreise geworden. Und seitdem habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich mit meiner Krankheit umgehen soll, wie ich sie überwinden kann, was diese Krankheit für einen Sinn in meinem Leben auslöst. Und da bin ich dann schlussendlich auch zu Ergebnissen gekommen.
Unterwegs sind Sie dann immer wieder auf Glaubensfragen gestoßen, zum Beispiel auch in La Verne?
Genau, in La Verne. Sie müssen wissen, ich bin franziskanisch aufgewachsen. Ich bin im Franziskaner-Gymnasium in Bozen zur Schule gegangen. Und hatte sozusagen schon Kontakt mit franziskanischem Gedankengut, aber es hat mich natürlich nochmal sehr berührt, wie in La Verna, der Heimstatt des Ordens, eine Clarissin auf mich zukommt und wir haben 2 Stunden gesprochen. Wir haben gesprochen über den heiligen Franziskus, über seinen Weg raus aus der weltlichen Situation, des Macht, des Reichtums, der des Ruhms hin, zur Einfachkeit hin, zur Erneuerung des Evangeliums in dieser Einfachheit und Bescheidenheit, die er gelebt hat, in der Möglichkeit zuzuhören, in der Möglichkeit, die Welt zu sehen als Abbild Gottes. Und das hat mich dann auch sehr beeindruckt, weil ich wollte dann auch unbedingt denjenigen Mann kennenlernen, der sich als Pontifikalnamen den Namen Franziskus gab. Und ich wollte sehen und spüren, ob dieser Ruf, der ihm vorangeht als Erneuerer des Glaubens, als Mensch, der sozusagen wieder das Evangelium in die Mitte des kirchlichen Lebens rücken will und auch einen Willen zur Erneuerung zeigt. Diesen Mensch wollte ich dann unbedingt sehen.
Nach 1077 Kilometern waren Sie dann endlich am Ziel. Herr Mohr, als Sie dann am Ziel ankamen, wie viele Tage waren Sie da auf den Beinen?
Da waren wir 50 Tage auf den Beinen, 46 davon waren Marschtage, 4 waren Ruhetage, die man zwischendrin immer mal wieder eingelegt hatte.
Wie war dann die Begegnung mit dem Papst bei der Audienz in Rom?
Also Sie müssen sich das so vorstellen, nach 50 Tagen kommt man an, man lebt in dieser wahnsinnigen Freude, jetzt dieses Ziel endlich erreicht zu haben, diese 1077 Kilometer hinter sich gebracht zu haben. Wir sind zur Audienz gekommen und sind oberhalb der ersten Reihe positioniert worden und man hat uns mitgeteilt gehabt, dass der Papst tatsächlich mit uns sprechen wird und dass wir die Möglichkeit haben, auch unsere Geschenke zu übergeben. Es ist ein besonderes Gefühl, schon dort oben auf dem Platz zu stehen und auf die Gläubigen runterzusehen, die sich dort versammeln. Es sind immerhin an dem Tag 22.000 Menschen gewesen. Es ist eine wunderbare Atmosphäre. Die halbe Welt ist dort. Und tatsächlich, ich hatte mich, wie ich vorher gesagt hatte, sehr gefreut, den Papst sehen zu können und tatsächlich mit ihm zu sprechen. Und er kam dann auch auf uns zu, als ein Begleiter ihn auf uns aufmerksam gemacht hatte. Und er hat sofort angefangen, in das ganze Gesicht zu lachen. Er fand das offensichtlich sehr amüsant, uns dort zu sehen, diese seltsame Karawane, drei Männer mit drei Lamas, die sich eben aufgemacht haben zu ihm. Er kommt auf uns zu, Walter hat ihm die Geschenke übergeben. Das waren ein Papstkäppi und Socken aus Lama und aus Alpaka-Wolle vielmehr. Wir haben dann alle drei die Möglichkeit, kurz mit ihm zu sprechen. Ich habe ihm dann die Grüße der Frau aus dem Suganatal übergeben und er hat auch kurz mit mir gesprochen. Er hat einen Moment eingehalten und hat zu uns drei gesagt, wir mögen doch bitte für ihn beten. Ein Satz, der uns sehr sprachlos zurückgelassen hat und den wir dann für uns drei so aufgefasst haben, dass wir aufgefordert sind vom Papst, uns und unsere Mitmenschen zu kümmern, uns mehr Sorgen zu machen über unsere Mitmenschen und mehr Achtsamkeit mit unseren Mitmenschen an den Tag zu legen.
So ein bisschen stelle ich mir das vor, Sie haben unterwegs Bleibe gesucht, wie Josef und Maria und sie sind dann hinterher wie die heiligen drei Könige beim Papst mit den Geschenken da angekommen, mit einer Art Kameltier. Das Bild, das kann man sich auch anschauen, zum Beispiel habe ich es im Pilgermagazin gesehen, da sieht man, wie sie da neben dem Papst stehen und er auch ein bisschen schmunzelt. Welche Erkenntnisse Sie mit aus Ihrer Reise nehmen, haben Sie gerade schon ein bisschen angerissen. Mehr auch auf die anderen schauen, vielleicht nicht nur auf die eigenen Probleme schauen. Werden Sie denn noch mal losziehen? Haben Sie so den Eindruck, ja, das war nicht meine letzte Pilgerreise?
Ja, ich bin schon weitergegangen. Ich bin von Rom aus, vom Petersplatz aus, nach Santa Maria di Leuca in Apulien. Das ist der südöstlichste Zipfel Italiens. Und von dort aus sind die Pilger früher nach Zypern und eingeschifft worden, von wo sie dann weiter nach Akkon ins Heilige Land gebracht worden sind. Ich zumindest habe entschlossen, zunächst den Landweg nach Jerusalem einzuschlagen. Also das große Ziel ist Jerusalem. Und ich wollte eigentlich jetzt im November durch Nordgriechenland bis an die türkische Grenze weitergehen. Das ging jetzt durch von wegen Corona.
Corona lässt grüßen, ja.
Corona lässt grüßen, aber tatsächlich das große Ziel ist Jerusalem in drei weiteren Etappen oder drei weiteren Reisen.
Auch wieder mit
zu
Lamas?
Je einem Monat ungefähr. Nein, das geht leider logistisch nicht. Das wäre zu viel Stress für die Tiere. Das wollen wir den Tieren nicht antun.
Was mich jetzt zum Schluss noch interessiert, wie haben die Tiere denn die Reise überstanden? Weil das Rom-Sightseeing haben sie sicher weggelassen, aber zum Rückweg steigen ja auch die Lamas nicht mal eben in den Flieger.
Nein, die Lamas wurden per Pferdeanhänger dann wieder von Rom nach Bozen gebracht. Die Lamas haben die Reise körperlich unversehrt glücklicherweise überstanden und das war ja auch eine der ganz großen Unsicherheiten. Niemand wusste oder niemand hat Lamas in der Neuzeit einer derartigen Distanz ausgesetzt, aber die Lamas werden sehr, sehr gut trainiert. Die sind ganz große Bergsteiger und daher und Trecker und daher haben die das ohne Probleme mitgemacht.
Die können das also. Wer mehr wissen möchte, der kann im aktuellen Pilgermagazin eine ausführliche Reportage über das Lama-Trekking nach Rom lesen. Da sind viele schöne Fotos dabei. Und wer es ganz genau wissen möchte, der kann Thomas Moores Buch lesen. Das heißt, mit drei Lamas nach Rom, wie ich als Schatten meiner selbst loszog und unterwegs das wahre Leben fand. Herr Moore, vielen Dank fürs Gespräch und auch alles Gute für Ihre Gesundheit.